Willkommen zum Vorprofessionell-Podcast. Joachim Nareike sucht das Gespräch. Offen, direkt und immer nah dran.
Heute freue ich mich ganz besonders auf meinen Gast, der wie kaum ein anderer die Finanz- und Wirtschaftswelt aus unterschiedlichsten Perspektiven kennt. Er war an entscheidenden Weichenstellungen beteiligt, hat große Institutionen geführt und kennt die Mechanismen der globalen Märkte bis ins kleinste Detail. Mit ihm spreche ich über die aktuelle wirtschaftliche Lage, die Zukunft des Finanzsystems und die großen Herausforderungen, die uns alle betreffen. Wohin steuert die Weltwirtschaft? Welche Rolle spielt Deutschland? Und was bedeutet das für uns alle? Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch mit einem der renommiertesten Köpfe der Finanzwelt. Mein Name ist Joachim Nareike und ich suche heute das Gespräch mit Axel Weber. Herzlich willkommen, lieber Axel Weber. Ich freue mich riesig auf unser Gespräch. Unfassbare Zeiten, die wir alle erleben und mit denen wir uns tagtäglich beschäftigen müssen. Sie haben als Ökonom, Notenbanker und Banker die Finanzwelt aus vielen Perspektiven erlebt. Wenn Sie auf die aktuelle Wirtschaftslage schauen, was macht Ihnen am meisten Sorgen und wo sehen Sie positive Entwicklungen?
Ja, also ich glaube, wenn man zunächst mal mit den positiven Entwicklungen anfängt, ich glaube, dass wir ganz gut durch die Krisen der letzten Jahre durchgekommen sind. Sowohl durch die Finanzkrise, das war natürlich ein etwas tieferer Einschnitt in die Wirtschaft, aber auch insbesondere durch die Pandemie. Die Wirtschaft hat sich deutlich erholt, ist heute bei neuesten Hochständen und es gibt mehr Leute global, die am Wohlstand und an der Wirtschaft teilnehmen können, als dies in einem Jahrzehnt jemals in der Vergangenheit der Fall. Also wir dürfen bei allen Problemen, die am kurzen Ende entstehen, nicht vergessen, dass es uns allen relativ wohl geht. Was neu ist und was zurzeit eben noch nicht so abschätzbar ist, ist, dass insbesondere nachdem Putin und die Russland in der Ukraine den Krieg begonnen hat, aber auch Amerika und China in einen Handelskrieg eingestiegen sind, der auch zur Folge hat, dass unsere Industrie in Europa viel weniger als in Vergangenheit sich auf den chinesischen Absatzmarkt verlassen kann oder auf den russischen Energiemarkt verlässt, kommt jetzt die USA als Unsicherheitsherd auch dazu. Das heißt, die Amerikaner haben unter der neuen Administration unter Präsident Trump mehr oder minder begonnen, das amerikanische Verhältnis global neu zu justieren. Allen voran zunächst einmal mit Kanada und Mexiko und insbesondere in Kanada gibt es heftige Reaktionen auf diese jüngsten Entwicklungen im bilateralen Verhältnis. Mein Freund Mark Carney redet mittlerweile davon, dass die Amerikaner ein Nachbar sind und den Status eben der befreundeten Nation in dem Sinne nicht mehr haben. Und auch Europa wird ja heute ist ja der 2. April, feststellen, dass die Amerikaner auch bei dem Thema Zölle und Exporte die Gepflogenheiten der Vergangenheit beenden werden und mit Zolldrohungen auch gegenüber Europa vorgehen. Bei China haben sie das schon getan. Und insofern sind wir in einer neuen Welt, wo der bisherige Globalisierungstrend, der die Märkte getrieben hat und, wie ich vorher sagte, für einen nie dagewesenen Wohlstand global gesorgt hat, das ist zurzeit eher in einer Phase der Konsolidierung. Ich würde noch nicht reden von einer Deglobalisierung, weil diese Zölle zunächst einmal, glaube ich, erstmal das jetzige Globalisierungsniveau festschreiben werden. Dann ist der Austausch eben weniger intensiv und auch weniger freundlich, aber es wird noch keinen Rückschritt bei der Globalisierung geben. Viele andere Märkte, Digitalmärkte, Finanzmärkte sind nach wie vor höchst global. Und auch daran ändert ja diese Handelsauseinandersetzung nicht. Also ich schaue mit etwas Sorgen auf die jüngsten Entwicklungen in den USA. Aber ich denke, wir müssen jetzt erstmal diese Eröffnungsszenarien abwarten. Wie bei jedem großartigen Musikstück ist die Ouvertüre zunächst einmal ja nur der Aufgalopp in ein größeres Musikstück. Die Ouvertüre ist jetzt doch eher bedrohliche Klänge. Ich glaube nicht, dass die ganze Oper so sein wird wie die Ouvertüre und deswegen mache ich mir noch keine Sorgen, sondern schaue eher genau hin, was da kommt.
Gut, ich glaube, was Fakt ist, ist, dass der Ton sich verschärft hat. Und zwar an allen möglichen Enden, die wir im Moment haben. Sie sprachen gerade USA, Kanada und an vielen anderen Enden gab es auch schon Tonverschärfung. Sie haben des Öfteren gesagt, dass die Weltwirtschaft zunehmend fragmentiert ist. Das heißt, Sie haben es gerade im Grunde schon selbst ausgeführt, die Deglobalisierung sehen Sie nicht, aber schon auf zumindest eine Aufmerksamkeit darauf, wird die Globalisierung so weitergehen, wie wir es die letzten 30 Jahre hatten. Das verstehe ich richtig.
Ja, also ich glaube, dass das Bild schon genau passt. Was wir sehen werden, ist eine stärkere Blockbildung. Es wird in Zukunft den amerikanischen Einflussbereich geben, zu dem bis jetzt Mexiko und Kanada gehören über NAFTA. Das justiert sich gerade neu mit einem stärkeren Fokus der USA auf den amerikanischen Markt. Ja, USA ist mehr nach innen schauend geworden unter der jetzigen Administration. Europa kommt dadurch unter Druck und ich bin relativ zuversichtlich, dass Europa immer, wenn der Druck von außen zunimmt, sich im Innenverhältnis besser organisiert und konsolidiert. Das heißt, für Europa ist zunächst einmal dieses stärkere nach innen schauen der Amerikaner noch keine Bedrohung, sondern auch eine Opportunität und ein Schock. Ob das jetzt bei der Verteidigung ist, wo wir sehr stark von amerikanischen Möglichkeiten abhängen, wo wir vielleicht etwas stärker europäische Verteidigung wieder in den Mittelpunkt stellen müssen, allen voran in Deutschland, was ja gerade ein Investitionsprogramm beschlossen hat, was in diese Richtung geht. Aber auch im asiatischen Raum wird letztendlich der chinesisch-japanische Einfluss im asiatisch-pazifischen Raum zunehmen und der asiatisch-pazifische Raum wird sich zunehmend als eine Wirtschaftsregion sehen, die weniger vom Rest der Welt abhängig sein will, als viel stärker die Innenverhältnisse, den Handel, die Dienstleistungen, den Kapitalverkehr stärken will. Das heißt, da entstehen neue Wirtschaftsräume, die selbst stärker integriert sind, aber untereinander global vielleicht nicht mehr so stark integriert sind wie in der Vergangenheit. Und für Unternehmen ist das eine Herausforderung. Ein Unternehmen wird in Zukunft stärker in Amerika für den amerikanischen Markt produzieren, in Europa für den europäischen und in Asien für den asiatischen Markt. Das heißt, Unternehmen werden sich nach wie vor global aufstellen, aber sie werden sich anders organisieren. Sie werden nicht mehr an einem Standort die globale Produktion machen, sondern sie werden auf die Märkte orientiert sich neu organisieren. Übrigens haben wir das als Bank bei UBS schon seit vielen, vielen Jahren so getan, weil uns immer wichtig war damals, dass wir die Dienstleistungen im Finanzbereich mit Kunden aus der Region durch Mitarbeiter in der Region erbringen und nicht sozusagen aus Zürich heraus die Konzernspitze, die Geschicke der Bank in allen Kontinenten geleitet hat. Also dieser Trend, der in der Finanzindustrie schon auf den Kunden orientiert, lokal Geschäft voranzutreiben, vorhanden ist, das wird jetzt in der Produktion zunehmen, wo ja bisher Synergieeffekte und Skaleneffekte immer wirken, wenn man die Produktion an einem Standort sozusagen konzentriert hat. Das wird man in Zukunft mit höheren Kosten etwas weiter spoilen müssen.
Das bedeutet Think Global, Act Local sozusagen als eine Möglichkeit, wie man auf diese Situation reagieren kann. Und dann ist ja ganz spannend, wenn man sich die USA anschaut. Ich glaube, es ist ja die größte Volkswirtschaft der Welt nach wie vor. Es kämpft mit China, glaube ich, so ein bisschen. Aber 2/3 der Wirtschaftskraft der USA, der Wirtschaftsleistung der USA, wurden in den USA erwirtschaftet. Das war, glaube ich, ja schon immer ein großer Unterschied auch zu anderen Volkswirtschaften. Und insofern ist für die natürlich auch, so meiner Einschätzung nach, der Druck jetzt gar nicht so groß gewesen, diesen Außenhandel in Anführungsstrichen aufrechtzuerhalten oder gar zu forcieren.
Naja, die USA haben natürlich in den letzten Jahrzehnten eine deutliche Transformation der Wirtschaft gesehen. Das, was Trump ja sehr stark in den Mittelpunkt gestellt hat, war, dass er Manufacturing Jobs, also Maschinenbau, Automobilbau wieder zurückbringen wollte, insbesondere in die Staaten im Kern der USA. Das, was Wachstum in den USA sehr stark getrieben hat in den letzten Jahrzehnten, ist ja das Wachstum des Dienstleistungssektors. Allen voran in den Küstenregionen wie Kalifornien und der Ostküste, also Finanzdienstleistungen sehr, sehr stark an der Ostküste, Boston, New York, die Finanzzentren dort und digitale Dienstleistungen sehr stark in Kalifornien, Silicon Valley. Und diese Dominanz der amerikanischen Finanzdienstleistung und auch Digitalindustrie hat ja dafür gesorgt, dass zum Beispiel im Digitalbereich die sogenannten Fantastischen Sieben, also diese digitale Unternehmen wie Facebook, Amazon, Google und Microsoft, mittlerweile statt 16% des amerikanischen Indexes von vor 20 Jahren fast über ein Drittel des amerikanischen Aktienmarktes nur von diesen 6 Firmen dominiert wird und sie auch global eine Vormarktstellung haben über ihre Investitionsbudgets in Forschung und Technologie, die diesen Vorsprung, die sie jetzt schon haben, dauerhaft manifestiert über viel stärkere Möglichkeiten durch Investitionen die technologische Front weiterzutreiben. Und das hat ihnen insbesondere in den letzten beiden Jahren, wo ja dieses Thema künstliche Intelligenz hochkam, geholfen, nochmal den Marktwert dieser Unternehmen nach oben zu treiben. Und Unser Problem in Europa ist, dass wir zu abhängig geworden sind, auch bei digitalen Dienstleistungen von diesen amerikanischen Dienstleistern. Aber auch im Finanzdienstleistungsbereich ist es ja so, dass in Europa, in Deutschland zum Beispiel, die Nummer eins im Investmentbanking eine amerikanische Bank ist und nicht mehr die Deutsche Bank. Das heißt, Europa wird sicherlich sich besinnen, in einem weniger US-freundlichen Umfeld, ob man nicht doch besser auch neben dem Thema Rüstung, was wichtig ist, auch das Thema digitale Dienstleistungen, das Thema Cloud Computing, das Thema jetzt auch Finanzdienstleistungen, wo ja die europäische Industrie, die Finanzindustrie eher an globaler Macht Einfluss verloren hat, ob man das nicht wieder etwas stärker anschieben wird. Und wenn man das tun will, dann braucht man zum Beispiel bei Dienstleistungen im Finanzbereich einen europäischen Kapitalmarkt. Wir brauchen eine Kapitalmarktunion. Wir brauchen einen europäischen Bankenmarkt, der ähnlich integriert ist wie der amerikanische Markt. Aber bis jetzt haben die europäischen Politiker zwar alle über Bankenunion und Kapitalmarktunion geredet, aber sie haben nichts dafür getan. Und jetzt muss man sozusagen den Worten Taten folgen lassen und muss aktiv diesen europäischen Kapitalmarkt bauen und vorantreiben. Dann fließt auch weniger europäisches Kapital von europäischen Pensionskassen in die Förderung des amerikanischen Marktes, weil wir dann eben auch hier Investitionsmöglichkeiten hätten für Pensionskassen und Kapitalsammelstellen. Also ich glaube, was Trump losgetreten hat, ist meines Erachtens so ein Weckruf an Europa. Schaut mal, ihr seid mittlerweile so abhängig, dass wir über Zölle und andere restriktive Maßnahmen sogar ein gewisses Erpressungspotenzial haben. Ich glaube, Europa wird sich nicht erpressen lassen und wird einen mühsamen, über Jahre dauernden Weg gehen, um sich etwas stärker aus dieser amerikanischen Umklammerung zu befreien und wird Amerika als einen von vielen Partnern ansehen, aber nicht mehr sich so zentral abhängig machen von Amerika wie in Vergangenheit.
Das wäre natürlich tatsächlich wünschenswert, wenn dieser Weckruf, der jetzt stattgefunden hat, auch zu den unterschiedlichen Konsequenzen führen würde. Ich glaube, der Eindruck von vielen Marktteilnehmern ist eigentlich eher ein anderer, dass man das Gefühl hat, dass Brüssel blockiert, nicht die globale Finanzwelt sieht, sondern regulieren möchte, vor allen Dingen auf der europäischen Seite. Und das natürlich wie ein Klotz am Bein vielen Banken entgegenhängt. Wenn wir uns die größten Banken der Welt anschauen, dann finden wir keine deutschen Banken. Ab und zu finden wir mal eine europäische Bank. Ich glaube, in Frankreich gibt es noch sehr, sehr große.
Wir waren am Schluss als UBS sogar größer als die Franzosen. Nein, aber Sie haben recht. Ich gehöre auch zu den Zweiflern. Ich glaube, wenn ich zurückschaue, vor 10 Jahren gab es einfach ein Erkenntnisproblem. Man hat diese Abhängigkeiten nicht so gesehen. Sie wurden einem jetzt sehr verdeutlicht. Jetzt ist die Erkenntnis nicht mehr das Problem. Jetzt haben wir ein Umsetzungsproblem. Ja? Auch bei aller Erkenntnis, dass wir was tun müssen, ist dann doch die Frage, kriegt es Europa hin, diesen Bürokratie, die wir aufgebaut haben, diese Schwerfälligkeit, diese Effizienzprobleme, die wir ja täglich sehen in unseren Wirtschaften, die zu überkommen, um aufzuholen. Weil, nochmal, Europa wird es nicht schaffen, mit der Bürokratie, die wir jetzt haben, diese Kehrtwende hinzukriegen. Und deswegen gehört zum Beispiel Bürokratieabbau, effizienzfördernde Maßnahmen, weniger Regulierung, weniger Detailbestimmung dessen und etwas mehr Beinfreiheit für die Wirtschaft genauso zu einem erfolgreichen Gegensteuern wie die Erkenntnis, dass wir vielleicht zu weit in die Abhängigkeit geraten sind. Und diese Umsetzung, deswegen sagte ich das ja, die wird uns nicht nur ein Jahr oder zwei, die wird uns Jahrzehnte beschäftigen. Das heißt, wir sind auf einem sehr mühsamen Weg, wieder an Wettbewerbsfähigkeit zurückzugewinnen, global. Übrigens, ich habe 10 Jahre in der Schweiz gelebt. Die Schweizer Wirtschaft, weil es auch in der Schweiz weniger Bürokratie gibt, ist deutlich effizienter aufgestellt als oft vergleichbare europäische Wettbewerber. Das heißt, der Weg ist durchaus begangbar, aber die Weichenstellungen, die jetzt erfolgen müssen, die müssen eigentlich das Gegenteil von dem bewirken, was die Politik lange so gerne gemacht hat, nämlich Bürokratieabbau statt Bürokratieaufbau, mehr Freiheit für Unternehmen statt mehr Regulierung. Es war ja geradezu grotesk, dass Europa, bevor wir überhaupt bei dem Thema Chips eine deutliche Rolle gespielt haben, hat Europa sich eine Regulierung der Verwendung von Chips, nämlich den European Chip Act, gegeben, der die Innovation von anderen reguliert hat. Das heißt, wir müssen viel stärker vorangehen bei der eigenen Innovationsfähigkeit. Und das fängt daran mit an, dass wir zum Beispiel bei innovativen jungen Unternehmen, ich arbeite mittlerweile sehr viel auch mit Fintechs und Startups zusammen, dass wir denen Freiheit geben müssen, zu wachsen und erfolgreich zu sein, bevor man sie so reguliert wie die etablierte Industrie. Weil in diesem Bereich natürlich die Innovationskraft darunter leidet, wenn ich diese Unternehmen von Anfang an so reguliere wie die Unternehmen, die schon lange am Markt sind, dann werden die nie groß und werden auch nie erfolgreiche Wettbewerber. Also da muss in Europa ein gewisses Umdenken stattfinden, auch in der Ermöglichung von Wirtschaft und von Freiheiten. Übrigens bin ich sehr, sehr positiv, was die Qualität der europäischen Wirtschaft betrifft. Ich arbeite ja, wie gesagt, mit vielen Fintech-Unternehmen zusammen. Die Qualität dieser jungen Leute, die technische Expertise, die Ausbildung, das unternehmerische Denken, das ist fantastisch. Die wollen gar nicht in etablierten Unternehmen arbeiten, sondern die wollen selbst unternehmerisch erfolgreich sein. Und dieses Gründertum, was ja auch bei vielen Mittelstandsunternehmen vor 50 bis 100 Jahren in Europa ja auch die Stärke der Nachkriegswirtschaft ausgemacht hat, das sehe ich in vielen Bereichen bei den jungen Leuten neu. Wir haben einen Unternehmergeist, wir haben eine Gründergeneration. Und dem müssen wir jetzt dieselben Chancen geben, wie wir sie in der Nachkriegszeit bei der Gründung dieser heute so erfolgreichen europäischen Unternehmen hatten. Die hätten mit der Bürokratie, die wir heute haben, auch nicht erfolgreich in den 50er, 60er und 70er Jahren ihre wirtschaftliche Expertise ausbauen können. Das heißt, wir brauchen jetzt eigentlich Mut, um gewisse Freiräume zuzulassen. Und ich traue es auch den europäischen Unternehmen und den Unternehmern zu, dass sie diese Freiräume nicht missbrauchen, sondern nutzen, gezielt nutzen, um eben die Lücke zu schließen im Vergleich zu den USA, die ja viel weniger reguliert ist in vielen unternehmerischen Bereichen. Allen voran jetzt, wo Trump kommt, wird vieles der Regulierung für noch mehr Beinfreiheit sorgen. Da brauchen wir zumindest ein gewisses Maß an gleichem Spielfeld in Europa und müssen auch Unternehmen zulassen, die eben auch mal versagen können. Das ist ja gerade bei neuen Unternehmen so. Das Motto Fail Fast zeigt ja schon, dass man muss was probieren. Es wird auch nicht alles klappen. Aber das sind natürlich kleine Unternehmen. Das schadet nicht der Wirtschaft als Ganzes, wenn dann was eingestellt wird und was Neues probiert wird. Diese Innovationskraft, die müssen wir gezielt fördern. Dann hat Europa eine Chance.
Sie haben gesagt, die Erkenntnis muss jetzt in die Umsetzung gelangen. Meine Oma hat immer gesagt, müssen ist immer viel schlimmer als können. Und im Grunde sind wir genau in dieser Situation. Die Erkenntnis ist, glaube ich, relativ leicht zu gewinnen. Ich glaube, das kann auch jeder Bürger im täglichen Leben feststellen, dass das, was ich da gerade erlebe, eigentlich gar nicht sein darf, weil es verunsinnig ist. Stichwort Bürokratie. Der Zweifel bei allen ist, wie machen wir das mit der Umsetzung? Weil ich glaube, ich war seinerzeit dabei, als in der Arbeitsgruppe Taxonomie, organisiert vom BVI, dürfte ich mit dabei sein. Und ich brauche Ihnen wahrscheinlich nicht zu sagen, was das für Ausmaße angenommen hat im Laufe der 2 Jahre, wo wir da zusammensaßen. Also meine Hoffnung, dass das wirklich nochmal eingefangen werden kann, was das Thema Bürokratie anbetrifft, ist relativ gering. Aber ich bin Ihrer Meinung nach die einzige Chance.
Ja, ich will vielleicht mal ein Beispiel nennen. Wir reden ja seit Jahren über die Bankenunion. Und der Weg, den man bis jetzt erfolglos beschritten hat, ist, dass man alle kleinen Institute europäisch regeln wollte. Das heißt, das ganze Thema Kapitalmarktunion, Bankenunion oder auch Depositenunion und insbesondere die europäische Einlagenversicherung ist ja zum Beispiel daran gescheitert, dass man jede kleine Volksbank und Sparkasse europäisch regulieren wollte. Und ob das jetzt Österreich oder Deutschland ist, die beide ja diese Verbundsysteme haben über den genossenschaftlichen und den Sparkassenbereich, diese Institute machen nur lokales Geschäft innerhalb des Landes. Jetzt hat Gott sei Dank die Kommission angefangen, von etwas zu reden, was ich seit Jahren fordere, nämlich das sogenannte 28. Regime. Warum erlauben wir nicht den Instituten, den Banken wie der Deutschen Bank, der Commerzbank, der Ersten, warum erlauben wir nicht den Banken, die europaweit Geschäft machen, Europageschäft zu machen und dann auch europäisch reguliert zu werden? Und warum überlassen wir die Banken, die nur nationales Geschäft oder regionales Geschäft machen wollen, nicht diese Geschäfte ihnen, ohne sie in eine europäische überbürdende Bürokratie reinzuzwingen, die für sie letztendlich nur zusätzliche Kosten bedingt, aber an der Ertragsseite überhaupt keine zukünftigen Perspektiven eröffnet? Das heißt, wir haben lange versucht, Europa über Gleichmacherei alles auf die europäische Ebene zu ziehen. Und das würde man natürlich nie machen, wenn man ein effizientes System wollte, sondern man muss europäisch das regulieren, was europäisch funktionieren soll. Und wenn wir Großbanken haben wollen, die europaweit funktionieren, dann muss ich eine Großbank eine europäische Lizenz geben. Ich kann Ihnen sagen, als ich noch bei UBS war, wir müssten als UBS 27 Lizenzen in 27 Mitgliedsländern haben als Schweizer Bank, um dort Kundengeschäfte zu machen. Und deswegen haben wir uns auf die wichtigsten Märkte konzentriert, wie den deutschen Markt, wo wir unseren europäischen Hauptsitz haben. Es ist durchaus so, dass die Amerikaner genau dieses europäische Regime schon im Jahr 1860 gebaut haben. Nämlich in den USA gab es 1860 den sogenannten Federal Banking Act, wo man gesagt hat, Banken, die in den US-Staaten sind, müssen nicht eine US-weite Lizenz haben, aber sie können es haben, zu dem, was ihre Großmutter sagen. Nicht müssen, können. Wenn ich als Bank glaube, eine europäische Lizenz nützt mir mehr als nur eine deutsche, dann werde ich eine neben der deutschen Lizenz eine europäische Lizenz beantragen. Dann kann ich in Deutschland und europaweit Geschäfte machen. Aber wenn ich als Volksbank oder Sparkasse eigentlich außerhalb Deutschlands kein Geschäft machen will, dann werde ich keine europäische Lizenz beantragen. Ich muss es auch nicht. Ja, ich kann es, aber ich werde es nicht tun, weil es nicht zu meinem Geschäftskreis passt. Und dieses Thema, was ich vorher hatte, die Wirtschaft wird sich stärker regional und in Blöcken ausrichten. Das heißt natürlich auch, dass wir Europa nicht als monolithischen Block bauen können. Europa ist so heterogen mittlerweile, auch durch das Hinzukommen der Länder nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Und jetzt führen wir Gespräche über mögliche Mitgliedschaften der Ukraine und anderer Länder in der Europäischen Union. Es kann ja gar nicht sein, dass auf absehbare Zeit diese Länder, die deutlich im Pro-Kopf-Einkommen und in der Wirtschaftskraft hinter dem Durchschnitt der Industrienationen in Europa liegen, auf dieselbe Integrationsstufe sofort kommen. Das heißt, wir müssen uns viel stärker thematisch organisieren, dass diejenigen, die schon sehr integriert sind und Unternehmen, die europaweit arbeiten wollen, dass sie es können, dass aber andere, die das nicht wollen, es nicht müssen. Und ich glaube, insofern hat Ihre Großmutter was Richtiges gesagt. Wir sind jetzt sehr stark unterwegs gewesen mit einem Gleichmacherei in Europa, die weder zu den Bevölkerungen passt, noch zu den Unternehmen. Ich sage immer, solange wir in Europa eine europäische Fußballmeisterschaft haben und die Nationen gegeneinander sehr identitätsstiftend Fußball spielen, solange können wir nicht hoffen, dass wir eine einzige europäische Mannschaft antreten gegen Asien und die USA. Das heißt, wir müssen diese Diversität in Europa leben, weil Europa ist eine Friedensidee, es ist eine Wirtschaftsidee. Die Montanunion heißt, das ist zusammengewachsen, wo man grenzüberschreitend Wirtschaft betreiben wollte. Das heißt aber nicht, dass in der Montanunion alles andere, was nicht montan war, in dieselbe Union gezwungen wurde. Das ist jetzt erst in jüngster Zeit, sind wir von dieser Integration in bestimmten Bereichen wie Finanzen oder Kapitalmarkt ausgegangen zu einer Komplettintegration, in die alles reingezwungen werden sollte. Und ich halte diesen Schritt für falsch. Ich glaube, das war ein historischer Fehltritt. Den muss man jetzt den Mut haben, zurückzunehmen und sagen, Europa wird es und muss es da geben, wo Europa gebraucht wird, wo Europa die richtige Ebene ist und überall da, wo die nationalen Ebenen oder die regionalen Ebenen noch Entscheidungen und auch Kompetenzen haben, sollte man nicht alles zentralisieren, weil ein Zentraleuropa für 500 Millionen Europäer wird nicht als zentral gesteuerte Einheit funktionieren. Wir brauchen Regionalität und ich glaube, dass Europa eigentlich jetzt die Erkenntnis haben wird, dass wenn die Erkenntnis da ist, wir müssen was ändern, muss man pragmatisch sein bei der Umsetzung, diese sozusagen alles auf eine Ebene hebende, vielleicht auch Effizienz-Idee, die wird einer pragmatischen Umsetzungsidee Platz machen müssen. Da bin ich ziemlich überzeugt.
Da sind Sie überzeugt und ich höre auch einen gewissen Optimismus raus aus Ihren Äußerungen. Das kombiniert mit dem Optimismus, den Sie auf das Unternehmertum in Deutschland, insbesondere auch in der Finanzindustrie, gemünzt haben, gibt doch zusammen ein ganz optimistisches Bild, was wir hoffen, ich glaube auch gemeinsam hoffen, weiter transportiert wird und wir auch viele Mitstreiter finden, die ebenso optimistisch sind, weil ich glaube, alles andere würde auch in der Situation, in der wir sind, keinen Sinn machen, immer nur zu meckern und zu klagen. Wir müssen jetzt machen kommen. Ich glaube, das ist das alles Entscheidende. Ich bin froh, dass so Menschen wie Sie sich auch darum kümmern, das an den richtigen Stellen zu platzieren, mit dem entsprechenden Einfluss auch. Herr Weber, herzlichen Dank für das interessante Gespräch und die Einblicke und lassen Sie uns optimistisch bleiben.
Vielen Dank. Ja, ich glaube, wir stellen unser eigenes Licht unter den Chef. Vielen Dank.
Super Schlusswort. Herzlichen Dank.
Eine Produktion von Faux Professionnel.